Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Berlin soll im Jahr 2030 eine smarte, kreative, urbane und vor allem sozial verträgliche Stadt sein. So steht es jedenfalls in der Berlin-Strategie 2030 des Senats. Wie aber kann es die Stadt langfristig schaffen, lebenswert und attraktiv für seine Bewohner zu bleiben, wenn jetzt schon tausende Menschen auf die Straße gehen, um für bezahlbaren Wohnraum zu demonstrieren? Berlin steht an einem Scheideweg. Das zumindest sagt der niederländische Stadtplaner Martin Arz in der Reportage von Sandra Löhr und Sonja Heitzmann, die Schlaglichter wirft darauf, wie dicht Berlin schon 2019 ist.
Wie viele Personen sind das denn jetzt? 80?
80, ja. Stimmt. Jetzt gehen wir hier rein. Ja, Mina. Ich hab jetzt schon keinen Bock.
Vor einem Altbau in Berlin-Mitte hat sich eine Menschentraube gebildet. Mittendrin stehen Panayotis, Clara und ihr zweijähriger Sohn. Seit anderthalb Jahren suchen sie nach einer Wohnung.
Um 9 Uhr begann unsere Tour. Dann 11 Uhr und 13 Uhr war noch ein Termin. Und in unterschiedlichen Bezirken. Also mittlerweile haben wir es auch aufgegeben, zu sagen, wir suchen nur da und wir wollen nur da wohnen. Das ist Quatsch. Also wir waren eigentlich den kompletten Vormittag eigentlich nur damit beschäftigt, Wohnungen anzugucken. Und das ist eigentlich jedes Wochenende so.
Die Schlange der Interessenten reicht mittlerweile von der Wohnungstür im dritten Stock bis hinaus auf den Bürgersteig. Oben in der Wohnung angekommen, drängeln sich die Menschen im Flur und in den angrenzenden Zimmern. Französisch, Hebräisch und Englisch sind zu hören. Kinder schreien.
Treppenhaus ist voll, Wohnung ist voll. Du kannst ja nicht wirklich angucken, so in Ruhe mal sagen, okay, passt da das Bett hin oder was ist das? Das ist Wohnzimmer. Und das nervt halt einfach. Es geht ja wirklich nur darum, guck mal, hier siehst du ja schon, die füllen die Sachen aus. Ja? Es geht aber nur darum, ausfüllen, super Mappe hinterlegen, tolle Bilder, viel Geld verdienen. Ich würde am liebsten gleich wieder gehen.
Die ersten füllen bereits auf dem Boden sitzend die Selbstauskunft für den Vermieter aus. Alle anderen stehen noch an.
Also man kommt hier gar nicht durch. Ich habe eben gerade versucht, da mir so einen Zettel zu holen, um da die Selbstauskunft auszufüllen. Ich komme gar nicht in die Küche, wo die Hausverwaltung da die Zettel verteilt. Es ist so ein Gedränge hier mit Kind und so. Einfach, das ist einfach Stress. Also man merkt halt auch einfach so, nicht nur den angespannten Wohnungsmarkt, sondern die Leute selbst sind einfach angespannt.
Panayotis und Clara leben mit ihrem Kind in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Neukölln. Sie brauchen mehr Platz, vor allem ein zusätzliches Zimmer. Doch eine bezahlbare Drei-Zimmer-Wohnung zu finden, scheint derzeit in Berlin fast unmöglich zu sein. Dabei verdienen Panayotis und Clara als Akademiker gut. Er ist Journalist, sie arbeitet im Bundestag.
Also wir haben uns irgendwann mal als Grenze gesetzt, so 1,1, 1,2, kalt. Dann kommen immer so 300, 400 Euro noch dazu, also 1,5, 1.500, 1.600 warm. Das war's. Da sind wir schon bei 40% unseres Einkommens, das wir quasi nur für ein Wohnen ausgeben.
Berlin wächst. Und zwar rasant. Seit 2011 jedes Jahr im Schnitt um rund 40.000 Menschen. Seit dem Mauerfall ist die Einwohnerzahl um insgesamt 300.000 Menschen gestiegen. Auf aktuell über 3,7 Millionen. Die Folge? Es wird nicht nur enger in der Hauptstadt, vor allem der Wohnraum wird knapp. Derzeit fehlen rund 96.000 Wohnungen. So eine aktuelle Schätzung der Berliner Investitionsbank.
Ja, wie groß ist das Zimmer? 18, 20
Quadratmeter? Nee, mehr als 22.
Ja. Ja, ist okay. Haben halt so drei große Zimmer irgendwie. Eine Küche, ein kleines Bad. Das ist so der Standard. Ist schon okay.
Panayotis und Clara haben es geschafft, in die anderen Räume vorzudringen. Auch eine Selbstauskunft haben sie vom Verwalter bekommen. Richtig motiviert sind sie nicht. Aber bewerben werden sie sich wohl.
Ja, mal gucken. Ich glaube, man muss es einfach versuchen. Keine andere Wahl. Aber man ist halt einer von vielen und man weiß genau, den anderen Leuten geht es genauso.
Die Wohnungskrise ist längst auch bei der Mittelschicht angekommen. Immer mehr Normalverdiener und Familien mit Kindern können sich die Mieten nicht mehr leisten und werden an den Rand der Stadt gedrängt. Aber auch dort wird es langsam eng.
Auf einem Schulhof in Berlin-Karlshorst steht ein schmaler, dunkelhaariger Junge.
Ich heiße Karl, bin heute 12 geworden. Ich bin der 6a.
Karlshorst ist ein Randbezirk im Osten Berlins, der zu Lichtenberg gehört. Ein Stadtteil, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Vor allem Familien ziehen gerne hierher. Es ist ruhiger, grüner und auch noch günstiger als mittendrin. Auch Karl und seine Eltern kamen vor 6 Jahren hierher. Heute ist Karl eins von 3 Kindern, die die Lehrer bei der Pausenaufsicht unterstützen.
Muss ich gucken, dass hier kein Unfug gebaut wird. Guck, dass niemand sich kloppt oder sonst irgendwelchen Mist baut. Und guck, dass nichts passiert. Es wird langsam ziemlich schwer bei den ganzen Kindern.
Noch 2015 waren es in Karls Schule um die 450 Kinder. Mittlerweile sind es 650. Und es werden immer mehr. Die Kinder essen in Schichten und gehen zu unterschiedlichen Zeiten in die Pause. Alles, damit es nicht zu eng wird. Horträume wurden zu Klassenräumen umfunktioniert. Und auch die Turnhalle reichte irgendwann nicht mehr für alle Kinder aus.
Was das letzte halbe Jahr war, dass wir, die 6. Klassen, meistens in die Halle durften, weil dort die ersten Unterricht hatten. Und wir mussten dann Sport hier draußen machen bei 5 Grad. Und wenn es halt zu kalt wurde oder geregnet hat, haben wir eben drinnen Unterricht gemacht. Anstatt Sport eben Mathe oder Gewi.
Dieses Problem wurde gelöst. Mittlerweile nutzt die Schule eine weitere Turnhalle.
Es geht rein!
Karl und die anderen Schüler müssen jetzt wieder zum Unterricht. Schnell trommelt er die Kinder zusammen. Auf eine Klingel verzichtet die Schule. Die würde den zeitlich versetzten Unterricht stören.
Es geht rein!
Es ist ja auch in Ordnung, wenn man weiß, okay, das Bauvorhaben verzögert.
Was die wachsende Stadt für ihre Kinder und deren Zukunft bedeutet, beschäftigt rund 50 Eltern in einer Schulaula in Lichtenberg. Auch Karls Mutter, Stefanie Janicke, ist zur Elternversammlung gekommen.
Also nur an diesem ganz pragmatischen Beispiel wirklich, dass hier 100 Kinder irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden müssen, damit der Rest Platz zum sich bewegen hat. Das macht, glaube ich, auch diesen Druck klar. Und wie gesagt, wir reden hier über kleine Kinder. Die sind laut, die müssen rennen, die haben gerade echt lange gesessen und sich konzentriert. Ich finde das schon krass. Also es ist nichts, was man sich vorstellt unter guter, gesunder Schule.
In stark wachsenden Berliner Bezirken mit vielen Kindern, wie Lichtenberg, aber auch Pankow oder Friedrichshain-Kreuzberg, fehlen Schulplätze. Allein in Lichtenberg sind es rund 3.000.
Das ist eines der Hauptprobleme, was ich momentan sehe, dass die politischen Verantwortlichen noch nicht mal dazu bereit sind, anzugestehen, dass wir wirklich massiv im Minus sind, im roten Bereich.
In den letzten Jahren wurden hier und in anderen beliebten Bezirken unzählige Wohnungen und Häuser gebaut. Und irgendwann reichte die Infrastruktur nicht mehr aus.
Jedes Löchlein wird zugebaut. Jede freie Fläche wird meistbietend verkauft an Menschen, die dort Eigentumswohnungen oder Ähnliches errichten wollen. Und es heißt, wir brauchen Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Und es stimmt auch, wir brauchen Wohnungen. Die Leute kommen trotzdem nach Berlin. Aber es muss irgendwann Einhalt geboten werden. Und wir können nicht Bebauungspläne in der Politik durchwinken lassen, wo nicht klar ist, wie die Kita- und Schulplatzversorgung sein soll.
Nach dem Mauerfall verlor Berlin zunächst Einwohner. Damals wurden Schulen geschlossen. An vielen sozialen Einrichtungen und an der Infrastruktur wurde gespart. Die Stadt war hoch verschuldet. Erst 2005 stieg die Einwohnerzahl wieder an. Ab 2010 dann erlebte Berlin einen Bevölkerungsboom. Jetzt müssen sich immer mehr Menschen nicht nur denselben Raum, sondern auch dieselbe, vorher oft kaputt gesparte Infrastruktur teilen. So eben auch die Kinder in Karlshorst. Das geht nicht spurlos an ihnen vorbei, erzählt Karls Mutter nach der Elternversammlung.
Durch diese Enge gibt es doch viel mehr Auseinandersetzung zwischen den Kindern auch. Und ich glaube, das ist auch total nachvollziehbar, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Es ist laut, es ist unruhig, man kann sich schlecht konzentrieren. Und das sieht man auch in den Erhebungen zu psychischen Auffälligkeiten bei Kindern. Und da müsste man sich schon mal fragen, was sind die direkten Zusammenhänge?
Dass sie und ihre Familie zu der Situation in Karlshorst beigetragen haben, ist Stefanie Janicke bewusst. Sie gehören zu den Mittelschichtsfamilien, die den Stadtteil gentrifiziert haben, als sie vom Innenstadtbezirk hierher gezogen sind und ein Reihenhaus gekauft haben. Wie viele andere auch, suchten sie mehr Grün, Ruhe und vor allem mehr Platz. Jetzt sind sie sich nicht mehr so sicher, ob die Idee aufgegangen ist.
Diese Grundschüler jetzt gerade, das ist wie so eine Lost Generation. Da achtet keiner auf die Bedürfnisse von diesen Kindern, weil alle nur mit dieser Notstandsverwaltung beschäftigt sind. Und das ist so der Einstieg ins Bildungssystem. Die lernen Bildung nur kennen als eine Mangelwirtschaft. Eigentlich scheitert hier gerade ein System oder ein Anspruch von einem echt reichen Land.
Oft hat Stefanie Janicke das Gefühl, es geht nicht mehr um gute Schulqualität, sondern nur noch darum, alle Kinder irgendwie unterzubringen. Ein Zustand, unter dem vor allem Kinder leiden, die mehr Unterstützung bräuchten. Und ein Zustand, der Parteien in die Hände spielt, die das Thema für sich zu nutzen wissen.
Wer will schon die AfD mitbedienen, ne? Obwohl die natürlich in dem Moment die richtigen Fragen stellen. Aber es kommt halt leider aus dem falschen Mund und es hat auch den falschen Kontext. Aber ja, ich habe so oft mit Leuten auch geredet, oh Gott, wenn jetzt das nächste Mal Wahl ist, wen zur Hölle soll man denn wählen, wenn man das Gefühl hat, ihr arbeitet nicht in unserem Interesse, ihr hört unsere Sorgen nicht. Und wenn wir sie euch sagen ins Gesicht, selbst dann wird es abgewiegelt.
Berlin-Alexanderplatz. Menschen mit vollen Einkaufstüten hasten über den Platz. Dazwischen schlendern Touristen umher, machen Fotos. Und während sich an den Bahnsteigen und an den Tramstationen die Pendler drängeln, quälen sich rund um den Platz die Autofahrer durch den zäh fließenden Verkehr. Am Rand des Platzes stehen 2 Dutzend Feuerwehrleute vor einer Stahltonne mit loderndem Feuer. Manche von ihnen in voller Montur. Mit schweren Stiefeln, gelben Helmen, die schwarzen Handschuhe baumeln am Hüftgurt. Die Flammen in der Tonne lassen die darin ausgesägten Buchstaben Berlin brennt aufleuchten.
Warum stehen wir hier? Wir stehen hier, weil wir der Meinung sind, dass die Berliner Feuerwehr es nicht mehr schafft, ihre eigenen Aufgaben vollumfänglich zu erfüllen. Weil wir einfach Eintriffzeiten nicht mehr einhalten können, die Kollegen auf dem Zahnfleisch gehen, weil einfach das Personal nicht ausreicht für die massiv gestiegenen Einsätze.
Erik Herbote ist seit 20 Jahren Feuerwehrmann und hat die Aktion Berlin brennt mit ins Leben gerufen. Seit Wochen halten er und seine Kollegen jeden Freitagabend vor dem Roten Rathaus eine Mahnwache ab, fordern mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen.
Seit der Wende, aber wirklich verstärkt seit 2000, ist ja der öffentliche Dienst auch komplett zusammengespart worden. Also da muss man sich ja nicht wundern. Wenn irgendwie alle Leute, die hier die Stadt am Laufen halten, immer weiter zusammensparen, gleichzeitig aber die Einwohnerzahl sich deutlich erhöht, naja, natürlich kann das nicht funktionieren.
Aber nicht nur die Berliner Feuerwehr ist überlastet. Auch die Polizei, Behörden, der öffentliche Nahverkehr, Notaufnahmen, Geburtsstationen kommen an ihre Grenzen.
Hey, hey. Schön, dass du da bist. Gut, Affe-Pet.
Im Laufe des Abends versammeln sich immer mehr Feuerwehrleute und Unterstützer an der Tonne.
Warum ich an der Tonne stehe? Ganz einfach, weil es um die Sicherheit jedes einzelnen Bürgers von dieser Stadt geht.
Sagt Kathi Sommer. Sie arbeitet nicht bei der Feuerwehr, sondern als Sekretärin an einer Schule. Kennt aber viele Feuerwehrleute und unterstützt die Aktion. Der Feuerwehrmann neben ihr sagt:
Berlin wird immer größer, immer mehr Leute kommen hierher. Das ist auch schön, finde ich auch toll. Aber die Feuerwehr schrumpft von Jahr zu Jahr. Und irgendwann können wir das nicht mehr aufhalten. Ne, früher bin ich gerne auf den Rettungswagen gegangen, ja, weil es auch Spaß gemacht. Aber heutzutage, es macht keinen Spaß mehr. Man ist nur noch kaputt, ausgelaugt, man kommt ausgelaugt zum Dienst. Weil einfach die Zeiten dazwischen zu kurz sind zum Ausruhen. Und dann ist man nur noch draußen, in 12 Stunden fast nur noch draußen.
Berlin brennt. Denn nicht nur für die normale Bevölkerung ist das Leben in Berlin anstrengender geworden, sondern vor allem für die Menschen, die die Stadt am Laufen halten. 2018 wurden den Feuerwehrleuten Verbesserungen versprochen. Mehr Wachen, bessere Ausstattung, weniger Arbeitsstunden und vor allem mehr Personal. Doch von den Verbesserungen ist noch viel zu wenig zu spüren, finden die Feuerwehrleute. Und demonstrieren weiter. Sie wollen, dass Berlin lebenswert bleibt. Schließlich lieben sie ihre Stadt.
Berlin ist toll, gar keine Frage. Die Clubs und alles, natürlich. Berlin ist toll. Aber die Hintergründe sind halt nicht so toll.
Ich liebe diese Stadt ja trotzdem. Diese Stadt hat ja auch Sehenswürdigkeiten. Man hat Freunde, Familie, man lebt hier. Also man ist mit allem groß geworden, aber irgendwo ist es halt ein Punkt, wo man sagt, die Politik muss aufwachen und die Politik muss was verändern. Und sie muss nicht nur, sage ich mal, für Touristen, sondern sie muss eben wirklich auch was für die Bevölkerung der eigenen Stadt tun.
Erste Schritte, um das rasante Wachstum für die Berliner Bevölkerung verträglicher zu machen, hat der Senat bereits unternommen. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt wurden Gelder für die in den Nullerjahren kaputtgesparte Infrastruktur bereitgestellt. Doch die Sanierung von Schulen, die Verbesserungen im Nahverkehr und der Neubau städtischer Wohnungsquartiere kommen nur schleppend voran. Dabei soll Berlin im Jahr 2030 eine smarte, kreative, urbane und vor allem sozialverträgliche Stadt sein. So steht es jedenfalls in der Berlin-Strategie 2030 des Senats. Doch vielen Initiativen reicht das nicht. Sie finden, die Stadt müsse jetzt dringend handeln.
Ja.
Nur einen Steinwurf vom Roten Rathaus entfernt, wo die Feuerwehrleute jeden Freitag ihre Tonne anzünden, hat heute die Initiative Stadt für Menschen zu einer Veranstaltung geladen. Auch ihr Thema, die Zukunft Berlins.
Hallo, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Veranstaltung Zukunft Berlin, Stadtraum zurückerobern. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind.
Ja, heute geht es uns um zwei Punkte, die wir als Ziel dieser Veranstaltung uns gesetzt haben. Erstens, darum ein Bild für die Zukunft zu entwickeln, für die Stadt bzw. für die Stadtmitte. Und zweitens,
wie kann es die Stadt langfristig schaffen, lebenswert und attraktiv für ihre Bewohner zu bleiben und nicht eine Stadt für Reiche und Touristen zu werden? Darum soll es hier heute gehen. Eingeladen ist auch der Stadtplaner Martin Arz aus den Niederlanden.
Martin Arz ist einer der renommiertesten Stadtplaner Europas. Er gilt als Retter von Rotterdam. Rotterdam wurde 2015 zur Stadt Europas gewählt und das ist ein riesiger Erfolg. Martin?
So, ich gehe erstmal ein bisschen in die Tiefe, so in die Geschichte, weil ich denke, jede Stadt ist anders.
Der schlanke, große Mann, Mitte 60, leicht gebräunt im legeren Sakko, steht vor mehr als 100 Menschen und erzählt von seiner Arbeit als Stadtplaner. Vor einigen Jahren hat er an der Umgestaltung der vom Krieg völlig zerstörten und dann zu betonierten Hafen- und Industriestadt Rotterdam mitgearbeitet. Rotterdams Innenstadt wurde verdichtet und moderne Viertel mit bezahlbaren Wohnungen und Gewerbe entstanden. Alles gut mit dem Fahrrad erreichbar. Doch in Zukunft sind Städte noch mit unzähligen anderen Herausforderungen konfrontiert, so Arz.
Klimawandel, das Bevölkerungswachstum in den Städten, die Digitalisierung und die drohende Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, das gilt alles für unsere Städte. Dies erfordert einen grundlegenden Wandel in der Art, wie wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft neu gestalten.
2050 werden nach Studien der Vereinten Nationen etwa 70% der Weltbevölkerung in Städten und Ballungsgebieten leben. Wie können also die Städte der Zukunft so gestaltet werden, dass sie langfristig lebenswert bleiben?
Wir haben von Martin Arz gehört, dass es um die Mischung der Stadt geht, dass der Mensch die zentrale Position sein muss, dass in alle Planungen der Mensch eben im Mittelpunkt stehen sollte, muss. 10% der Bevölkerung einer Stadt sollte in der Innenstadt wohnen, haben wir gehört. Und Kinder müssen überall nach draußen können. Und die Stadt muss attraktiv für Familien sein. Dann wird sie als attraktiv zur Kenntnis genommen.
Ein paar Tage später sind der Stadtplaner Martin Arz und Matthias Dittmar von der Initiative Stadt für Menschen auf der Friedrichstraße unterwegs.
Wenn man jetzt hier runterschaut in die Friedrichstraße, mein Traum ist immer, dass die Friedrichstraße, was das Herz Berlins ist, dass das zum Fußgängerparadies wird. Man muss einfach nur das durch das Sperren.
Naja, Sie fangen auch schon langsam an, Holländer zu werden. Weil man muss, so wenn man weiß, was Berlin super nachhaltige Stadt werden will, und mit sauberer Luft und einfach, komfortabel zu leben. Da muss man anfangen. Wenn man das will, dann muss man irgendwo anfangen. Das ist Friedrichstraße sehr praktisch. Ja.
Martin Arz kennt Berlin schon lange. Immer wieder war er zu Besuch. Doch was er in den letzten Jahren gesehen hat, macht ihn unglücklich. Er hat das Gefühl, dass Berlin an einem Scheideweg steht. Festlegen muss, welche Stadt sie in Zukunft sein will.
Plötzlich hatte ich die Neigung, um zu sagen, okay, mein Berlin wird so langsam eine normale Stadt, aber auch mit den Nachteilen, weil Berlin ist natürlich toll für Touristen, so viel zu tun. Aber wenn die Identität übernehmen...
Wenn die Touristen die Identität übernehmen, werden irgendwann alle zentralen, beliebten Kieze so aussehen wie die Friedrichstraße, wo sich teure Geschäfte, Hotels, Cafés und Bürogebäude aneinanderreihen. Martin Arz Vision sieht anders aus. Er würde hier gerne Wohnraum für mehr Familien schaffen, die Autos aus der Innenstadt weitgehend heraushalten und kleines Gewerbe ansiedeln.
So, darum haben all die holländischen Städte eigentlich gesagt, jetzt Schluss mit diesen Außenbezirken, jetzt gehen wir zurück nach die Stadt und verbessern die Stadt. So, alles Geld wird investiert in die existierende Stadt und dann können wir auch bessere öffentliche Räume machen und so weiter und so fort.
Ja, aber guck mal hier,
der einer der schönsten Plätze Berlin.
Ja, das ist auch mein Lieblingsplatz, deswegen habe ich dich hierher geführt. Aber jetzt guck mal.
Der Gendarmenmarkt liegt gleich neben der Friedrichstraße. Der deutsche und der französische Dom stehen sich hier auf dem weitläufigen Platz gegenüber. Dazwischen das Konzerthaus. Am Rand sind Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt. Touristen schlendern umher und hören ihren Reiseführern zu. Fahrradfahrer radeln über den Platz. Und ein paar Kinder, die mit ihrer Schulklasse hergekommen sind, spielen Fang. Denn hier ist genug freie Fläche. Im Moment wird die allerdings hauptsächlich von Touristen genutzt.
Und ich weiß auch, dass die meisten Leute denken, ach, die Innenstadt, was macht das? Und dann ist das für Touristen. Und dann, wir wohnen da überhaupt nicht. Ja, das ist das Problem. Und ich habe gesehen, was passieren kann, wenn die Einwohner wieder da sind. Das prägt die Identität von so einem Gebiet wahnsinnig. Dann kommen die Supermärkte wieder zurück. Dann wird wieder investiert in Kitas, in Schule.
Wie viele moderne Stadtplaner hält Martin Arz die Nachverdichtung der Stadt für eine der wichtigsten Aufgaben. Die Menschen gehören für ihn ins Zentrum und nicht an den Rand der Stadt. Sonst geht das verloren, was gewachsene europäische Städte von jeher ausmacht. Sie sind ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, Handel betreiben, Ideen austauschen und Kultur entsteht. Wenn sich in der Mitte nur noch Besserverdienende und Touristen aufhalten, wird die Stadt langfristig unattraktiv. Nicht nur für die Bevölkerung, sondern irgendwann auch für Investoren und Start-ups. Berlin-Kreuzberg, ein Bezirk, der bei Touristen besonders beliebt ist. Hier wehren sich die Menschen.
Auf dem Grundstück hinter uns wollte die Idealversicherung eigentlich ein Hotel und Hostel mit 750 Betten bauen. Dazu haben die Anwohnerinnen und Anwohner gesagt, kommt nicht in Frage, finden wir zum Kotzen. Da sind wir nicht dabei und das werden wir verhindern.
An einer Straßenecke stehen rund 100 Menschen vor einem Bauzaun. Dahinter eine riesige Baulücke, eingeklemmt von Mietskasernen. Junge und alte Kreuzberger, Studenten und einige Familien mit kleinen Kindern sind gekommen. Manche halten Plakate in den Händen. No Hostel. Wem gehört die Stadt? Und geht woanders glotzen, Touris, steht darauf. Sie fühlen sich von den vielen Touristen überrannt. 13 Millionen kamen allein 2018 nach Berlin. Mehr als viermal so viele wie noch Mitte der 90er Jahre.
Hotels und Ferienwohnungen gibt es viele und bezahlbaren Wohnraum kaum noch, beziehungsweise gar nicht mehr. Uns fehlen Kitas und Orte, wo die Nachbarschaft zusammenkommen kann. All das muss sich ändern. Und das wäre erst der Anfang. Holen wir uns unseren Kiez, unsere Stadt, holen wir uns den ganzen Scheiß einfach zurück.
Es ist ein Ausverkauf der Stadt, zu Lasten der Bevölkerung. Jedenfalls sehen das viele Menschen in Kreuzberg so. Wie Maren Keller, Ende 40, kurze Haare, Turnschuhe. Sie hat nichts gegen die Touristen, will sich aber nicht von ihnen verdrängen lassen.
Sowas wie ein Riesenhostel, wo Reisebusse kommen, oder auch ein Geschäftshaus, wo hier gerade schon, sei jetzt mal einen Kilometer weiter, genauso ein Riesenprojekt gerade hochgezogen wird, was an dem Bedarf der Leute ja total vorbeigeht. Das braucht ja eigentlich niemand. Das freut Investoren und das freut Kapitalanleger und ja, die Rentnerin freut es nicht, mich freut es nicht.
Maren Keller lebt seit 25 Jahren hier im Kiez. Sie ist Berlinerin und im Nachbarviertel Neukölln aufgewachsen. Sie hat erlebt, wie im Kreuzberg der 80er Jahre Häuser besetzt wurden, wie nach dem Mauerfall Studenten und Künstler kamen, später die Investoren und die Start-ups. Jetzt hat sie das Gefühl, für Durchschnittsverdiener wie sie ist hier bald kein Platz mehr.
Es gibt hier eine kleine Ideenwerkstatt. Rechts von mir gibt es Plakate. Und da können wir alle aufschreiben, was wir denn gerne auf diesem Grundstück hier möchten.
Am Bauzaun hängt ein langes weißes Papier. Maren Keller nimmt einen Stift und schreibt ihre Wünsche auf. Ateliers, ein Nachbarschafts- und ein Mehrgenerationenhaus. Und natürlich Wohnungen.
Ja, das ist sie, unsere schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Eigentlich ist sie wirklich gar nicht so schlimm.
Berlin-Neukölln. Zu Besuch bei Clara und Panayotis und ihrem kleinen Sohn. Sie haben immer noch keine Wohnung gefunden.
Das ist unser Wohnzimmer. Ja, es ist nicht nur ein Wohnzimmer, es ist alles. Es ist irgendwie Arbeitszimmer, zwei Schreibtische, die Couch. Es ist auch Gästezimmer, weil es eine Schlafcouch ist. Und es ist Kinderspielzimmer, also alles in einem.
Ja, also so richtig Raum für einen selbst hat niemand von uns dreien. Jeder Raum wird durch drei geteilt.
Für ihren Sohn haben Clara und Panayotis extra ein kleines Spielhaus ins Wohnzimmer gestellt um zumindest ihm etwas eigenen Raum zu geben.
Ich weiß, dass die Immobilienwirtschaft sagt, der Trend geht dahin, dass man sich auch mit weniger Raum irgendwie zufrieden geben soll. Aber ich finde, alle haben so ein bisschen mehr Raum verdient.
Noch herrschen in Berlin nicht Verhältnisse wie in London oder Tokio, wo Menschen mit noch weniger Platz auskommen müssen oder lange Pendelzeiten in Kauf genommen werden. Aber der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Die Folge? Lebenspläne gehen nicht mehr auf. Paare ziehen nicht zusammen oder überlegen sich, ob sie tatsächlich ein zweites Kind bekommen sollen. Und wer sich trennt, bleibt oft weiterhin in der gleichen Wohnung, auch wenn das Zusammenleben nicht mehr klappt.
Sehr schön, aber 1220 müsste man dann schauen.
Ja, aber 1220 für 85 Quadratmeter. Ja.
Am Esstisch in der Küche schauen Clara und Panayotis noch einmal nach den neuesten Angeboten in den Immobilienportalen. Ihr Sohn schläft bereits. Immer wieder stoßen sie bei ihrer Suche auf absurde Situationen. Wie neulich, als um die Ecke von ihnen eine Dachgeschosswohnung für über 1 Million Euro angeboten wurde.
Ich musste erst lachen und dachte, das kauft doch keiner. Und ich dachte, das ist doch absurd. Also wir sind hier in Neukölln und in dem Haus leben wahrscheinlich auch Menschen, die vielleicht nur 500 Euro Miete zahlen. Und das sind total die Parallelwelten, die hier existieren und die sich entwickeln und immer mehr entwickeln.
Dass der Wohnungs- und Platzmangel nicht für alle gilt, zeigt Claras Suche immer wieder. Denn gibt man eine überdurchschnittlich hohe Miete in die Suchmaske ein, gibt es plötzlich viele Wohnungen zur Auswahl.
Und bei Kaltmiete sind wir jetzt bei 1250 netto kalt. Das war die Grenze.
Also wie viele Treffer? 17 Treffer.
17, genau. 17 Treffer aktuell. Jetzt würde ich mal die Zahl ändern in, sagen wir mal, 5000 Euro. 394 Treffer. Also weil wir ja sagen, es gibt Wohnungsknappheit. Aber ich sehe, es gibt gar nicht so eine große Wohnungsknappheit, sondern die Menschen, die sehr viel Geld haben und die sich eine hohe Miete leisten können, für die Leute gibt es immer noch sehr viele Wohnungen.
Und die in Bestlage, mitten in der Stadt. Dort, wo auch Panayotis, Clara und ihr kleiner Sohn gerne bleiben würden. Wo ihre Freunde und Panayotis Brüder leben und der Weg zur Arbeit nicht so weit ist. Ab und zu überlegt das Paar aber dann doch rauszuziehen, Richtung Stadtrand. Oder vielleicht auch ganz wegzuziehen aus Berlin.
Ich finde, die Stadt wird immer weniger lebenswert, weil da, wo ich mich aufhalte, ist alles mit Stress verbunden. Wie komme ich zur Arbeit? Kita-Platz suchen, das heißt eine Wohnung zu suchen. Also die essentiellen Dinge, die man halt irgendwie hat und braucht, wenn man irgendwie eine Familie hat. Also mittlerweile denke ich, Lebensqualität ist einfach, wenn nicht alles mit Stress verbunden ist.
Beruflich sind beide allerdings an Berlin gebunden, so wie viele der jungen, gut ausgebildeten Akademiker, die nach Berlin strömen. Er arbeitet als Korrespondent, Clara hat neben ihrem Job im Bundestag eine eigene NGO gegründet. Sie möchte auf jeden Fall in Berlin bleiben, nicht nur wegen der Arbeit.
Berlin ist halt schon eine Stadt, in der einfach ganz viele Menschen leben, aus ganz unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Hintergründen. Die Gesellschaft ist total heterogen und das ist halt einfach anders, wenn man in eine beschauliche Stadt nach Niedersachsen fährt.
Clara sieht Berlins Wachstum immer noch positiv. Trotz der oft stressigen Lebensbedingungen in der dichter werdenden Stadt. Urbanisierung ist eben ein weltweiter Trend, mit dem wir leben müssen und auf den wir uns einstellen müssen, sagt sie. Clara und Panayotis wünschen sich, dass Berlin in Zukunft eine offene, diverse und soziale Stadt bleibt, in der für alle Platz ist, auch für sie.
Sandra Löhr und Sonja Heitzmann mit ihrer Reportage »Die dichte Stadt«. Ihre Geschichte finden Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.